Im Joker News Extended Podcast Nummer 12 kümmern wir uns ein bisschen um Apples Zukunft. Wie könnte diese aussehen in der fernen Zukunft mit Apple Glasses, Mixed Reality, Augmented Reality, Apple Home, iPhone 12 und Touchscreen iMacs? Gehen wir auf alles in Ruhe ein, beziehungsweise schauen, was in der nahen Zukunft vielleicht auf uns zukommt und in der fernen Zukunft möglich ist. Das und ein bisschen mehr heute im Joker News Extended Podcast. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum Joker News Extended Podcast Nummer 12 mit meiner Wenigkeit Joel am Start und Benjamin ist auch da.
Hallo.
Bewaffnet mit einem Kaffee haben wir heute Themen, die mit Apples Zukunft zu tun haben. Weniger vielleicht auf Leaks bezogen, obwohl wir auch ein paar Themen haben, die, glaube ich, Leaks und ein paar Gerüchte haben. Aber wir wollen uns heute eigentlich mehr damit beschäftigen, was in der nahen und fernen Zukunft bei Apple so passieren könnte und darüber ein bisschen diskutieren und auch vielleicht die ein oder anderen aktuellen Themen damit vergleichen. Benjamin, du hast ja einige Themen auch hier noch mit reingenommen, die wirklich noch sehr, sehr in der Zukunft sind. Erstes Thema da vielleicht, bevor wir sehr weit in die Zukunft gehen, die nahe Zukunft. Wie läuft bei dir die Beta 2 von iOS 14?
Die Beta 2 von mir auf dem iPhone läuft sehr gut. Ich habe gehört von vielen anderen Leuten, dass die Batterie wohl etwas mehr leidet. Mhm. Besonders bei Musikbenutzung, also Streaming. Mhm. Aber sonst ist es sehr stabil.
Echt?
Ja.
Bei mir zumindest. Und du findest nicht im Vergleich zur Beta 1, dass die Beta 2 schlechter läuft?
Nicht allzu sehr. Ich muss ehrlich sagen, am Mac ist es mir mehr aufgefallen.
Ach, bei der Big Sur Beta?
Genau, da ist es mir mehr aufgefallen. Beim iPhone habe ich weniger Probleme gehabt.
Was ist dir denn bei Big Sur? Das ist eine wichtige Info für mich. Was passiert da?
Ich habe mein MacBook ja an das Display angeschlossen von LG, also ein Ultra-Wide-Display. Und wenn mein Mac etwas länger im Ruhezustand ist, beziehungsweise ein bisschen herunterfährt in der Hinsicht mit der Energie, dann wird mein Bildschirmschoner nicht mehr so angezeigt. Heißt, ein Teil ist vollkommen abgeschnitten. Einmal hatte ich gar keine Menüleiste mehr da. Mhm. Und bei Adobe Illustrator ist mir aufgefallen, dass das Speichern wohl etwas schwerfälliger war.
Okay.
Heißt, ich konnte auf meinem Gerät nichts speichern, also exportieren in der Hinsicht, ohne dass das Programm gecrashed ist, ohne überhaupt irgendeine Sicherheitskopie angelegt zu haben.
Hammer.
Heißt, ich musste alles in der Cloud speichern. Und bei der Cloud ist mir dann aufgefallen, dass er Bilder grundsätzlich nicht mit verknüpft, weil er nur diese Verlinkung hat. Heißt, als Neuerung muss ich Bilder jetzt einbetten in die Datei.
Ja gut, dann wird dein Workflow auch mal ein bisschen durcheinander gebracht. Das freut mich sehr. Mehr bei mir ist bei der Beta 2 auf jeden Fall, habe ich mit den Widgets, die sind sehr viel schwerfälliger bei mir, also vor allen Dingen auch Foto-Widget, Wetter-Widget, Foto habe ich hier gar nicht mehr drin, und diverse Programme, die sehr, sehr langsam reagieren.
Ich muss ehrlich sagen, das iPhone wurde sogar ein bisschen schneller gefühlt bei mir sogar.
Hast du denn nur reine Apple-Apps da drauf?
Nee. Nein, nicht nur.
Krass. Ich hoffe, die Beta 1 hat mich wirklich krass weggehauen von der Performance und wie es gelaufen ist jetzt bei der Beta 2, bin ich ein bisschen traurig, dass es nicht so weitergeht. Aber wie sollte es anders sein? Es ist noch ein weiter, weiter Weg.
Auf jeden Fall, ja.
Kommen wir direkt doch mal zu Glasses. Apple Glasses, das ist ja jetzt weniger ein Leak-Thema als vielmehr auch ein sehr, sehr Zukunft, also
Weisungsthema. Wobei dazu gab es ja auch schon große Leaks von John Prosser.
Ja, wobei
das Thema kann man natürlich weiterfassen, wenn man sich etwas in die Thematik einliest.
Erstmal weiterfassen und man muss auch bedenken, dass es noch sehr weit hin ist und es, die Frage ist, wie weit das auch wirklich so kommt oder sich das nochmal komplett verändert. Ja. Ich bin da mehr hin und her gerissen. Auf der einen Seite, sag ich mal, hat John Prosser viel geleakt, keine Frage. Aber auch was jetzt zum Beispiel die iPhone-Preise angeht, Da hat er ja gesagt 6,99, jetzt geht es 7,49. Also ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr offener Bereich, wo Apple vielleicht auch noch sehr viel Prototypen im Einsatz hat, wo man nicht weiß, in welche Richtung das so ausschlägt, ne?
Genau, darauf zu kommen oder darauf zu sprechen, dass es im Makro gesehen sehr viel Sinn ergibt. Sagen wir so, es wird ja spekuliert, dass die Mixed Reality Glasses von Apple sogar vielleicht im nächsten Jahr kommen könnten. Heißt im Endeffekt VR als auch AR in gewisser Weise gekoppelt, größtenteils für Gaming. Und das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, besonders mit den Neuerungen der Unreal Engine 5, welche von Epic kommt, was man auch bei den Spielekonsolen recht gut sehen kann mit Raytracing und der verbesserten Performance, welche im Endeffekt die Hardware wirklich vollkommen ausnutzen können, dass das in Richtung Gaming als auch grundsätzlich mit der Leistung, also dass Geräte performanter ausgenutzt werden, sehr gut sich fügt.
Du hast ja jetzt sehr viel Fremdworte benutzt, die wahrscheinlich viele von den Zuhörern, also das war ja gespickt mit Fremdworten. Vielleicht sollten wir nochmal ganz kurz einmal einen Überblick, also du hast jetzt Mixed Reality genannt.
Genau, das ist im Endeffekt so eine Mischung aus AR und VR, würde ich behaupten.
Und AR, um nochmal für alle, vielleicht, die es nicht wissen, für den einen oder anderen, AR ist Augmented Reality.
Ja,
sag mal.
Im Endeffekt, das, was man so im tagtäglichen Leben wahrnimmt, so durch eine Brille, mit zusätzlichen Funktionen gespickt, so was man sich auch so vorstellen kann, mit den neu eingeführten Widgets, dass diese eben im Endeffekt auf die Realität projiziert werden, genau. Ja.
Und Virtual Reality ist dann der komplette, die Realität, die wir
die
kennen,
komplette Isolierung von dem Leben. Ja. Im Endeffekt, so dass man wirklich in Erlebnisse eintauchen kann.
Was viele auch schon gesehen haben, sicherlich bei irgendwelchen Messen oder so, wo dann Leute mit so dicken Brillen auf dem Kopf
oder mit diesen Simulatoren, welche 3D-Bewegungen haben, genau.
Ja, ein bisschen gibt es ja auch so ein schönes Bild, wo die Oculus Rift vorgestellt wird und alle haben so eine Brille auf, nur Mark Zuckerberg nicht. Kennst du dieses Bild?
Nein, kenne ich nicht.
Das aber musst du dir angucken. Das ist wirklich Wahnsinn. Da ist so wirklich eine Halle voll von, ich glaube, Entwicklern oder so, als sie vorgestellt wurde. Alle haben das Ding auf und er steht als einziger zwischen diesen ganzen Leuten und hat keine Brille auf. Das ist
ein Wahnsinn. Auf jeden Fall ein schönes Bild.
Ja. Das heißt, du meinst, dass es in Bezug auf Spiele erstmal sich fokussiert darauf?
Ja, es wurde ja auch spekuliert in der Hinsicht, dass vielleicht Gaming Macs kommen könnten. Mhm. Und besonders mit den ARM-Chips, welche das ja grafisch auch perfekt ausnutzen können, mit dem Zusammenspiel mit dieser Unreal Engine, welche letztlich alle Spiele auch auf alle Plattformen portieren kann, mit dieser Ausnutzung der Leistung, kann ich es mir sehr gut vorstellen, dass Apple zunächst einmal den Gaming-Bereich mehr pushen kann mit Apple Arcade Games, welche sie vielleicht dann auch dafür anpassen können. Gut,
das ist natürlich, ich sage mal, die neuen Chips sind für Apple Arcade natürlich ein Segen.
Ja, nicht nur für Apple Arcade, sondern auch für normale Spiele, welche Windows-Nutzer eben kennen vom Gaming her.
Ja, die dann einfach mal von dem Apple-Chip eingecashed werden. Aber sag noch mal ganz kurz, vielleicht auch noch mal kurze Erklärung, Unreal Engine für diejenigen, die es nicht wissen.
Ist im Endeffekt eine Spielengine, welche diese ganzen virtuellen Erlebnisse ermöglicht, dadurch, dass die 3D-Grafik daraus gerendert wird.
Das, was John Prosser ja, sag ich mal, geleakt hat, war ja die AR-Brille, die aber keinen Fokus erstmal darauf hatte, auch in Spielebereichen, beziehungsweise wissen es natürlich nicht, aber
genau, wobei diese eben auch erst später kommen sollte, so 2022 beziehungsweise 2023.
Das heißt, du meinst, sie starten wirklich mit dieser Virtual Reality?
Ich kann es mir sehr gut vorstellen, weil sie da wirklich die Grafikpower ausnutzen können und mit den gewonnenen Daten vom iPhone 12 mit LiDAR-Sensor als auch von den iPad Pros mit LiDAR-Sensor, dann könnten sie diese Informationen für die AR-Gewinnung eben sehr gut nutzen. Und man hat es ja auch schon bei den WWDC-Keynotes gesehen, zumindest für die Entwickler, dass die auf einem guten Weg sind. Beim Mapping von 3D-Welten, beziehungsweise teilweise auch der Überlagerung zu unseren Welten, welche wir haben, mit im Endeffekt Karteninformationen.
Ich sag mal, VR macht ja im Moment nur Sinn im Spielebereich, oder nicht?
VR grundsätzlich ja.
Gibt ja jetzt und keinen genau anderen Einsatzbereich dafür, so der Sinn macht.
Beim Arbeiten vielleicht noch.
Na gut, da kriegst du aber ja irgendwann.
Das hat man ja bei größeren Unternehmen, sei es Boeing oder sonstigen, welche in der Konstruktion eben genau diese Konzepte ausnutzen, sodass sie wirklich in die Welten eintauchen können und dann gewisse Bauteile eben spezifisch analysieren.
100 pro, ja, klar. Aber ich meine jetzt so ein Daily Usage, also da kriegst du ja Augengulasch, wenn du so ein Ding 8 Stunden aufhast.
Ja, das wird man auch nicht 8 Stunden tragen wollen, beziehungsweise es wird dann halt wirklich, glaube ich, auch von Apple in der Hinsicht vielleicht reglementiert mit Bildschirmzeit oder so, dass man vielleicht nur 2-3 Stunden an dem Gerät sitzt.
Ja, also ich glaube, der Fokus, den du da geworfen hast, den kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, würde auf jeden Fall Sinn machen im Zusammenspiel mit diesem neuen Prozessor, dass man diesen Apple Arcade-Bereich dadurch natürlich deutlich nach vorne bringen kann, weil bisher war es ja immer so, dass Apple Macs, was Spiele angeht, ein bisschen abgestunken haben gegen andere Plattformen, die es da gibt.
Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die das Game Center ja auch ein bisschen aktualisiert haben. Heißt, sie haben es nicht aus der Vergessenheit oder nicht vergessen im Gesamtkonzept. Heißt, sie werden vielleicht auch noch mehr Fokus auf das Game Center legen in Zukunft. Ja,
Apple hat es nicht vergessen, aber ich glaube, viele andere haben es vergessen.
Auf jeden Fall. Das darf man halt wirklich nicht außer Acht lassen.
Ja. Also ja, ich sag mal, das ist auf jeden Fall ein Bereich, der viel Arbeit noch braucht, dieser Gaming-Bereich bei Apple. Ich persönlich bin da sehr, sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, weil ich da im Moment Apple nicht so stark sehe und auch es schwierig finde, ja, wie sie das weiterentwickeln, weil die sich da schon anders aufstellen als andere Spielehersteller.
Was ich aber auch sehr gut finde, weil bisher sind diese ganzen Goggles, also Brillen, nicht allzu auf dem Markt etabliert. Also heißt das letztlich, nur die, welche sich das wirklich leisten können, werden sich sowas auch holen. Und das ist dann wirklich diese spezifische Gruppe. Und wenn Apple das im Endeffekt so ein bisschen marktreif macht für die große Öffentlichkeit, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die das so gesehen als Step-Release haben und dann die AR-Glasses als perfekte Ergänzung haben.
Spielt natürlich auch noch diese Frage rein, dass Apple die Möglichkeit gegeben hat, dass man Controller von anderen Herstellern trotzdem mit dem Mac koppeln kann, ne?
Genau.
Das nicht heißt, die fahren da Apps, ja eine Strategie, die zweigleisig ist.
Kann man so sehen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Apple TV vielleicht auch etwas mehr in die Richtung erweitern könnten. Das sind aber dann wirklich Zukunftsthemen mit der Software.
Ja, auf jeden Fall noch ein, also ich will mich da eigentlich ungern festlegen, wann die kommen, aber für mich sind es auf jeden Fall noch absolute Zukunftsthemen und ich bin echt super gespannt, wie Apple das umsetzt, weil ich glaube, das ist eine Herausforderung. Also das Office, was ich am meisten gespannt bin, ist, wie die diese Glasses, Virtual Reality Glasses designen. Das ist das Schwierigste, weil die Dinger sehen immer bekloppt aus.
Ich würde nicht sagen, dass sie immer bekloppt aussehen.
Welche sehen denn gut aus? Ich meine, viele ist es auch unwichtig, aber für Apple, designorientierte Company, ist es natürlich, muss das Ding natürlich irgendwie was hermachen. Das kann ja nicht so aussehen wie Oculus.
Nein, soll es ja auch nicht. Die Frage ist halt wirklich, was du mit Design meinst jetzt in Bezug auf die Mixed Reality Glasses oder die normalen mit AR-Kapazität.
Sowohl als auch.
Grundsätzlich würde ich gut sagen können, dass Apple sich da sehr viele Gedanken drum macht und sie haben bisher auch einen sehr guten Lauf mit dem Design. Und dementsprechend, ich würde eigentlich darauf wetten, dass wenn sie es releasen oder zumindest auch nur vorstellen, dann wird das ein richtig, richtig gutes Gerät sein.
Ja, das hoffen wir mal. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema, sag ich mal, wo man noch ein bisschen abwarten muss und ja, es auch derzeit ja sehr, sehr wenig Informationen gibt. Ein paar mehr Informationen gibt es aber sicherlich zu den Macs. Da gibt es auch Zukunftsmusik auf der einen Seite, die sich, finde ich, durch Big Sur, durch das neue Betriebssystem so ein bisschen ankündigen oder zumindest so einen Eindruck hinterlassen, wo man sagen könnte, okay, es könnte in diese Richtung gehen. Auf der anderen Seite gibt es da auch viele Informationen, die, sage ich mal so, in der näheren Zukunft liegen, wie beispielsweise die Strategie, dass Apple bei den iMacs möglicherweise zweigleisig fährt. Einmal dieses, es gibt ja das 21,5 Zoll Modell derzeit und 27 Zoll, die ja auch überholungswürdig sind. Dann hatten wir letzte Woche auch in den Joker News Extended und glaube ich auch in Joker News auf YouTube darüber berichtet, dass Apple den iMac aktualisieren wird, auch im Design, und der auch gleichzeitig in diesen Geekbench-Tests aufgetaucht ist mit dem neuen Intel-Prozessor. Und da war man sich ja eigentlich relativ sicher, dass das jetzt irgendwann losgeht. Und da ist ein bisschen, sag ich mal, Gerüchteküche am Brodeln, dass eventuell da eine zweigleisige Strategie gefahren wird, dass möglicherweise der iMac, der in den Geekbench aufgetaucht ist, ein Nachfolger vom 21,5 Zoll ist. Und der 27er möglicherweise sehr viel später kommt mit dem neuen Prozessor. Wie ist da dein Wissensstand zu?
Mein Wissensstand dazu ist grundsätzlich ja, es kann gut vorstellbar sein, dass die Geekbench-Ergebnisse, welche publik geraten sind, dass die eben für dieses 21,5 Zoll Gerät sind. Mhm. Aber ich kann mir auch sogar gut vorstellen, dass sie in näherer Zukunft, also nächstes Jahr vielleicht sogar, allgemein größere Macs rausbringen, vom Display zu sagen, und die Geräte selbst gleich groß bleiben.
Genau, also dass sie quasi den Rand, diesen, sage ich mal, jetzt Bilderrahmenrand beim iMac verlieren und ein bisschen mehr in die Richtung von dem XDR-Display gehen. Das würde auf jeden Fall, glaube ich, Sinn machen, und es würde vor allen Dingen auch die viele Käufer ansprechen, weil das Design vom Mac Pro im Zusammenspiel mit dem Display ist ja sehr gelungen, muss man sagen. Ich hoffe jetzt nicht, dass man für den Ständer dann für den iMac auch nochmal extra bezahlen muss oder so. Aber ja.
Naja, dieser Ständer war ja grundsätzlich nur für den professionellen Bereich und nicht direkt für den privaten. Also dementsprechend.
Das war jetzt auch nur halb ernst gemeint.
Apropos Zusammenspiel, es gab anscheinend auch ein paar Berichte zu MacBooks, welche solche Webcam-Covers anscheinend drauf hatten. Mhm. Und aus dem Grund sind die Displays gebrochen. Einfach aus dem Grund, dass diese Spaltmaße eben nicht dafür gedacht waren. Selbst wenn man diese ultra-flatten
Cover Aufkleber geht.
Auch nicht Aufkleber. Weil die beim Schließen wohl, wenn man anscheinend vielleicht etwas zu stark Druck ausübt, das Display im Endeffekt beschädigen.
Sowas finde ich ja immer sehr, sehr spooky. Also, dass ein Aufkleber ein Display zum Bruch bringt.
Naja, Bruch ist halt vielleicht grob gesagt, aber letztlich sieht man, dass das Display zumindest beschädigt ist.
Weil die das zu knallen, oder was?
Nicht unbedingt zu knallen, aber anscheinend wegen der Spaltmaße ist es dann nicht optimal dafür geeignet.
Selbst aber das wenn kann die ja so dann nur sind. Wirklich brechen, wenn du, oder kaputt gehen, wenn du da in der Tasche Druck drauf hast, weil da doch irgendwelche Bücher drauf oder irgendwas
anderes. Wobei, das passiert ja recht häufig bei Studenten oder auch so in der Arbeit, wenn man nicht allzu sehr darauf achtet.
Ja, das ist ein bisschen so, sag ich mal, wie damals mit dem iPhone, was sich gebogen hat, was leicht zu biegen war, oder das iPad. Es gibt halt Leute, die haben das in der vollgeknallten Tasche noch mit drinne, und da ist so, mir ist das zum Beispiel nie passiert. Aber ich renne jetzt ja natürlich auch nicht mit x Büchern rum und habe da noch meine Apple-Geräte dazwischen. Ich gucke mir nur den, können wir auch nochmal, gibt es auch ein schönes Bild, haben wir heute schon wieder von Mark Zuckerberg. Hast du das mal gesehen aus seinem Büro, wo er an seinem MacBook sitzt und alles abgeklebt ist, Kamera abgeklebt, Mikrofon abgeklebt?
Nein,
das hast du auch nicht gesehen. Ich schicke dir die nachher mal dazu. Für alle Zuhörer müsst ihr euch unbedingt diese beiden Bilder angucken. Wenn Mark Zuckerberg bei seinem MacBook Kamera und Mikro abklebt, dann denke ich, kann man das selber auch machen, wenn man die jetzt nicht wirklich nutzt. Also ich persönlich habe die eigentlich nie abgeklebt, sondern habe die eigentlich immer in Benutzung oder relativ oft in Benutzung. Aber ich kann das verstehen, wenn man die abklebt. Also ich habe da eigentlich null Probleme mit. Wie ist es bei dir?
Kann ich auch gut verstehen. Wobei ich glaube, nach Aussage von Apple ist es so gut gekoppelt in der Hinsicht, dass erst wenn das grüne Licht wirklich leuchtet, dass es dann eben erst eine Aufnahme besteht.
Ja, Erhöhung der Sicherheit in dem Bereich wird sicherlich auch nochmal der neue Prozessor bringen, weil das Ganze dann aus einem Guss ist sozusagen und von einem Hersteller kommt und damit natürlich die Sicherheit erhöht. Trotzdem, ich glaube, das Sicherste ist immer noch, wenn es abgeklebt ist, weil dann kann sogar, sage ich mal, ein Fehler in der Hardware oder Software sein, ohne dass die Kamera genutzt werden kann. Ob das jetzt notwendig ist oder nicht, das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden. Um auf das Thema vielleicht nochmal zurückzukommen, also IMAX, finde ich, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, was jetzt die nahe Zukunft angeht, wie Apple dort verfährt. Und da können wir vielleicht auch auf das Hauptthema so ein bisschen zurückkommen. Touchscreen IMAX, weil wenn man sich das Ganze mal Big Sur, ich habe mich damit jetzt auch ein bisschen mehr auseinandergesetzt und wollte es eigentlich auch diese Woche auf mein MacBook spielen, aber jetzt, wo du sagst, dass die Beta 2 nicht so gut läuft, bin ich ein bisschen unsicher. Aber was man auf jeden Fall...
Es gibt ja immer Workarounds, welche man finden kann.
Work around, noch mehr Workaround. Dauert alles länger. Aber ich weiß, Beta muss man damit rechnen, dass es länger dauert, aber ich würde halt gerne einfach mal den Test machen, alles drauf lassen, was ich auf meinem Mac habe und gucken, was funktioniert und was nicht funktioniert. Um nochmal auf das Thema zurückzukommen, Big Sur, Big Sur oder Big Sur?
Ich sage, ne? Big Sur.
Sur oder Sir?
Sir.
Sicher?
Ich spreche es zumindest so aus und ich bin es auch so gewohnt. Also.
Okay, wir sagen Big Sur, auch wenn wir falsch liegen, dann könnt
es
ihr uns
gerne... Es kommt halt wirklich darauf an, in welchem Sprachraum man eben ist.
Ja, genau. Wir können sonst, wenn ihr es wisst, wie es richtig ist, dann schreibt uns auf Twitter. Dann werden wir es dann in Zukunft richtig sagen, beziehungsweise haben dann was gelernt. Fakt ist auf jeden Fall da, wenn man zum Beispiel ins Kontrollzentrum geht, was ja jetzt auch konfigurierbar ist, wirklich, was ich sehr, sehr cool finde. Ne? Du kannst da verschiedene Dinge reinziehen und dir sozusagen als Favoriten anlegen. Ne?
Ja. Das ist halt wirklich im Stil des iPad Pros, beziehungsweise allgemein mit dem iPhone, mit iOS 14. Gut eingegliedert. Das war ja wirklich ein längerer Schritt in der Richtung, wo sie auch etwas länger darauf gewartet haben, glaube ich. So dass es wirklich mit den erweiterten Abständen im Menü als auch zu den einzelnen Menüunterpunkten eben genau dafür angepasst worden ist.
Und gleichzeitig wird man den Eindruck nicht los, dass hier auf Touchscreen vorbereitet wird.
In gewisser Weise ja.
Weil die Buttons, die man da so hat, die sind ja prädestiniert für Touch.
Ja, sie orientieren sich halt nicht mehr am klassischen Mauszeiger, wobei Apple mit dem Thema ja auch teilweise gebrochen hat am iPad Pro. Also ich finde die Entwicklung gut.
Ich kann die noch nicht hundertprozentig einschätzen. Grundsätzlich finde ich das Betriebssystem, das neue, sehr überzeugend. Also unabhängig von diesen Diskussionen, ob ein Icon jetzt gut aussieht oder nicht gut aussieht, die für mich, sage ich mal, jetzt nicht wirklich super relevant sind.
Wobei ich mich wirklich an die gewöhnt habe, muss ich ehrlich sagen. Also ja, klar, das, was Craig Federighi gesagt hat, das stimmt 1:1.
Ja, was hat er nochmal gesagt?
Dass im Endeffekt alles, was ein bisschen einen Bruch darstellt, sehr fremd wirkt. Und nach einer gewissen Zeit man sich daran gewöhnt und es als normal annimmt. Habe ich auch gemerkt, als ich letztens meinen iPod Touch 3G wieder angeschaut habe.
Das ist ja genau das Gleiche, was man auch im Tagtäglichen erlebt, wenn man zum Beispiel Tests macht, wie ich zum Beispiel im Vlog gesagt habe, ich trinke keinen Kaffee mehr. Und dann gibt es in den Kommentaren Leute, die sagen, das ist kompletter Schwachsinn, das zu machen. Das braucht man nicht machen. Das sind halt die, die an ihrer Gewohnheit festhalten wollen und die mit einer Veränderung dann Schwierigkeit bekommen. Das ist da ja im Prinzip das Gleiche. Das Auge sieht was, was es nicht gewohnt ist. Und früher oder später hat es sich dran gewöhnt und es geht weiter. Ist ja auch mit der Cloud zum Beispiel so ein Thema. Ja. Alle haben dann gesagt, Cloud ist nichts für mich. Und dann irgendwann ist die Gewohnheit die Cloud. Also das finde ich jetzt unabhängig, sage ich mal, von den Designs der Icons, finde ich, das System macht für mich einen sehr runden Eindruck. Und den Eindruck hatte ich zum Beispiel bei Catalina gar nicht. Von der ersten Beta bis zum Ende fand ich, war Catalina, also es gab eigentlich nur die iCloud Ordnerfreigabe. Ja, du wolltest was sagen?
Ja, mit Catalina haben sie im Endeffekt diesen Schritt gewagt, dass sie wirklich auf 64-Bit umsteigen, ja, sodass der Wechsel zu den ARM-Prozessoren besser geht. Mhm. Andererseits haben sie auch die APFS-Verschlüsselung eingeführt, ja, welche grundlegend auch mit dem T2-Chip in perfekter Symbiose steht.
Und die auch gleichzeitig zu viel Problemen geführt hat durch die Veränderung. Also vielleicht, wenn man das mit deiner Aussage gerade zusammenbringt, war Catalina halt ein wichtiger Zwischenschritt, ja, der aber für die User nicht wirklich, also ich zum Beispiel, ich wäre wahrscheinlich auf Mojave geblieben, ja, und hätte Catalina einfach übersprungen.
Ich kann den Schritt eben sehr gut nachvollziehen, aufgrund dessen, dass es eben sehr viele Hintergrundveränderungen waren, welche man als letztlicher Benutzer wirklich nicht wahrgenommen hat, außer man hatte Probleme mit Catalina.
Ja, also ich kann jetzt wirklich mal nur aus meinem Support sprechen, und beim Mojave hatte ich deutlich weniger zu tun. Freue mich immer, wenn ich viel zu tun habe, aber bei Catalina war es einfach, die Anfragen zu Fehlern sehr viel höher, und das ist für mich immer ein Indikator zu sehen, wie gut ist ein System wirklich umgesetzt zu den vorherigen Systemen. Und wir reden hier nicht von Upgrade von Yosemite auf Catalina, was man im Übrigen sowieso nie machen sollte, weil das für extrem viele Probleme sorgt, sondern einfach von High Sierra auf Catalina oder Mojave auf Catalina. Einfach sehr viel Kleinigkeiten, die im täglichen sehr, sehr störend waren. Und da wirkt für mich zumindest jetzt auf den ersten Eindruck mit dem, was ich jetzt mit Big Sur schon mitbekommen habe, das Ganze sehr viel runder, sowohl von der Umsetzung visuell her, als auch von der Art und Weise, wie man quasi das Ganze technisch dann einsetzen kann.
Apropos rund, Apple hat auch die iWork-Apps aktualisiert, sei es für iBooks Author, in der Hinsicht, dass die teilweise YouTube als auch Vimeo-Einbettung haben in einerseits Pages, Keynote als auch Numbers.
Aber sag mir mal ganz kurz, iBooks Author, gibt es das überhaupt noch? Ich dachte, das wurde eingestellt.
Es gibt es noch, aber es soll umgestellt werden.
Auf?
Auf Pages, soweit ich weiß.
Ach krass. Ich fand das Programm richtig gut.
Ich fand es auch sehr gut, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die das eben in Pages eingliedern können.
Ja, gut, ja, das ist, ich sag mal, iBooks Author war jetzt auch nicht so ein, das hat ja nicht jeder benutzt, ne? Es war ja schon ein sehr spezielles Programm, ein bisschen wie iWeb damals, falls der eine oder andere sich noch daran erinnert, wo man Webseiten bauen konnte, was eine Zeit lang sehr intensiv genutzt wurde von vielen. Ich sag mal, neben Big Sur hat HomeKit auf jeden Fall auch ein deutliches Upgrade bekommen. Ich weiß nicht, wie es dir da in der Beta-Phase so ergangen ist, bis jetzt mit dem Home-Bereich. Ich finde, da hat sich auf jeden Fall viel getan. Es ist aber auch ein Bereich, zum Beispiel, der sich ein bisschen verschlimmbessert hat. Das ist im Kontrollzentrum. Ich weiß nicht, wie geht es dir da mit diesen HomeKit-Favoriten, die da in der Mitte angezeigt werden?
Gewöhnungsbedürftig, ja, und ein bisschen schwerfällig. Also ich würde es gerne haben, dass ich gewisse Geräte zumindest anpinnen kann, welche für mich der Standard sind, weil die Erkennung in der Hinsicht bisher noch etwas schwach ist, beziehungsweise eben nicht optimal angepasst ist für mich bisher. kann sich aber eben auch im Verlauf der Zeit vielleicht ergeben, weil die das ja bisher noch nicht implementiert hatten.
Was sie ja auch noch nicht implementiert haben, was auch, finde ich, Sinn macht, ist in den Widgets die Intelligenz, die AI, die erkennt, wann du welches Licht an- und ausmachst und dir das in einem Widget anbietet. Weil jetzt in diesen, ich bin sonst immer ins Kontrollzentrum reingewischt, habe länger auf das Home-Zeichen gedrückt und habe dann entsprechend an- und ausgeschaltet oder, sage ich mal, eine Szene aktiviert. Und das ist ja deutlich schwieriger jetzt geworden. Ich muss runterwischen, runterscrollen und dann drauf, also das ist ja ein sehr, sehr langer Prozess.
Dazu gesagt sind mir jetzt auch schon zwei Punkte eingefallen. Einerseits mit der Audio-Wiedergabe. Da finde ich es wirklich ein bisschen spärlich, dass man teilweise mit dem HomePod als auch mit dem iPhone die Umstellung nicht sauber hinkriegt.
Ja.
Einerseits mit dem Tab vom iPhone auf den HomePod, das funktioniert bei mir nicht tadellos. Und dann auch noch die Umstellung so, okay, man kommt nach Hause, man will einfach nur in der Nähe sein und dann die Musik einfach übertragen lassen. Und dann musst du wirklich extra reingehen in das Kontrollzentrum, dann auf Musik gehen, dann runterscrollen, auf den HomePod tippen und dann kannst du erst die Wiedergabe machen. Und was ich auch ehrlich sagen kann, ist, in der Musik-App finde ich es ein bisschen schlecht gehandhabt, weil die Umstellung halt schwer ist. So im Sinne, was wird derzeit wirklich wiedergegeben, auf welchem Gerät? Das ist mir ein bisschen aufgefallen.
Ich muss dir ehrlich sagen, da kommen wir jetzt auch nochmal kurz auf die Beta 2. Ich habe auch mit AirPlay richtig Probleme. Teilweise werden mir die HomePods gar nicht angezeigt, die da sind. Ja. Und die Musik stockt zwischendurch und so weiter. Da ist auf jeden Fall, das ist mit der Beta 2 deutlich schlechter geworden, definitiv.
Ja. Beziehungsweise manchmal wurden bei mir sogar AirPods gar nicht erkannt. Manchmal auch nur einzelne nicht.
Ja, gut, dafür sind es wie immer Betas und dafür können wir Nerds uns darüber austauschen und uns damit auseinandersetzen. Im Home-Bereich, vielleicht können wir da auch ein bisschen drauf eingehen, die großen Dinge, die bei HomeKit ja geändert wurden, ist auch die Implementation für Apple TV, ne? Dass man da beispielsweise auch Kameras, das finde ich eigentlich ganz schön, weil wenn du dir vorstellst, du guckst einen Film beispielsweise, und die Kamera entdeckt.
Man klingelt oder so.
Ja. Ja, genau. Dass da die Einblendung zu kommt, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Und zum anderen hatte ich auch auf dem YouTube-Kanal ein Video dazu gemacht, dass es endlich eine, also du kannst mich ja nochmal berichtigen, aber es ist, glaube ich, die erste Kamera, die rein HomeKit ist, oder?
Rein HomeKit auf jeden Fall, ja.
Ja, weil alle anderen haben ja immer noch die Anbindung für Google, für Alexa und Co.
Ja.
Und die
dazu gesagt, dass man weiß, welche Kamera du angesprochen hast, es geht um die EVE-Cam.
Genau, die EVE-Cam, die ist jetzt gerade rausgekommen und ich habe die schon wirklich in Benutzung und für mich immer ein Problem war zum Beispiel bei HomeKit mit Kameras. Ich habe zum Beispiel hier, das kannst du mir auch nochmal berichtigen, wie spricht man die aus? Netatmo?
Das weiß ich selber nicht.
Ja, genau. Ich auch nicht.
Aber ich glaube, also es heißt auch Netatmo.
Schreibt es mir bitte auch auf Twitter und dass ihr, da gibt es ja immer ein paar Oberlehrer, die können mir das mal bitte schreiben, wie man es ausspricht. Ich glaube, das heißt Netatmo, aber ich weiß es nicht. Fakt ist auf jeden Fall, diese Kamera, die ist ja mit einem Update, konnte man die in HomeKit einbinden. Und die Problematik, die dahinter war, ist, wenn du in die Home-App gegangen bist, dass diese Kamera, die Aktualisierung, bis quasi du ein Bild gesehen hast, extrem langsam, also war super langsam und schwerfällig. Und das ist zum Beispiel was bei EVE jetzt super schnell ist. Das Bild ist sofort da. Du hast sofort eine Übersicht, was gerade vor sich geht bei der Kamera. Und das liegt natürlich daran, dass die Hersteller, in dem Fall jetzt EVE, direkt Ankopplung an HomeKit haben und die anderen machen ja immer noch ihre eigene App, machen irgendwelche eigenen Funktionen da rein und sagen
ihre eigenen Abos, genau.
Voll, genau. Und machen dann so hier, aber wir haben eine Schnittstelle, könnt ihr auch in HomeKit nutzen. Und meiner Meinung nach, zumindest Stand der Dinge heute, ist, glaube ich, die Strategie nicht so gut zu sagen, wir bieten von Apple Home Secure Video, finde ich erstmal top, bloß dann den Herstellern die Möglichkeit zu geben, das sozusagen mit einzubinden. Entweder muss die Anbindung viel besser werden oder man muss wirklich auf native feste Geräte setzen, die nur HomeKit machen?
Die Problematik, welche ich da eben sehe, ist, dass das wirklich nur auf iPhones getrimmt ist und dass eben sehr viele auch noch Android-Geräte besitzen, beziehungsweise auch anderweitige. Heißt, sie wollen diese da auch nicht ausschließen. Natürlich eine wirklich interpretierbare Frage, wobei Eve sich im Allgemeinen sehr, sehr gut aufgestellt hat. Ich habe mal das Produktportfolio ein bisschen angeschaut und sie haben es ja wirklich in Energie, Beleuchtung, Heizen und Komfort, Sicherheit sowie Outdoor gegliedert. Und da vertreten sie ja wirklich sehr viele Sachen, sei es jetzt smarte Steckdosen oder teilweise auch nur die einzelnen Stecker, welche Smart Home Kapazität haben, auch in Richtung Licht, sei es mit Light Switch, mit Flare oder Light Strips, als auch Motion für die Erkennung von Bewegung.
Und das Gute ist, ich finde, du kannst bei den Produkten halt sehr, sehr einfach in das Smart Home Thema einsteigen. Also nur mal als Beispiel die Steckdosenleiste, wie heißt sie nochmal?
Eve Strip.
Die finde ich sieht einfach richtig geil designt aus.
Ja.
Das ist ein absoluter Hingucker. Und du kannst halt, sag ich mal, damit super einsteigen in das Smart Home-Thema, weil du kannst deine bestehenden Lampen damit verwenden. Ich verwende die zum Beispiel mit Fernseher und Apple TV, dass, was weiß ich, dass nachts um 12 oder 1 Uhr der Fernseher nicht die ganze Zeit Standby ist, sondern wirklich komplett dann aus ist. Oder ich kann den durch eine Szene quasi aktivieren, sag mal, einen Fernseher an und zack, geht der Fernseher an. Dafür kann man das perfekt verwenden. Genauso ein gutes Einsteigerteil, finde ich, ist der Lightstrip, der ist auch top, den kann man auch, den habe ich zum Beispiel in der Küche, oder halt die Luftüberwachung, sag ich mal, dass, wie die Luftqualität ist, das ist, glaube ich, der Eve
Room.
Welcher?
Eve Room.
Eve Room, genau.
Beziehungsweise Eve Thermo nur für die Temperaturmessung.
Ich weiß auch, dass es für Eve bestimmt nicht, also für die Firma nicht einfach ist, wirklich nur auf ein Pferd zu setzen, weil es natürlich exklusiv ist und die deutlich mehr Geld verdienen würden, wenn sie es natürlich breit aufstellen.
Wobei, wenn sie sich eben so spezifizieren auf Apple HomeKit, können sie es auch perfekt optimieren dafür.
Absolut. Also ich sag mal, kurzfristig könnten sie wahrscheinlich mehr Geld verdienen. Langfristig ist, glaube ich, eine gute Strategie, sich zu spezialisieren, weil das ist ja auch, sag ich mal, gibt es ja im YouTube-Bereich auch, wenn du ein Gemischtwarenladen bist, ist es immer schwieriger, ein Produkt zu verkaufen, als wenn du dich auf eine Sache spezialisierst.
Ja, deswegen gibt es ja auch Elektromärkte, teilweise Drogerien, als auch so Lebensmittelgeschäfte.
100 Pro. Ich meine, Nuki zum Beispiel ist, finde ich, auch ein Top-Produkt. Die sind aber sehr auch breit aufgestellt. Die haben das, finde ich, aber sehr gut umgesetzt. Also da merkt man auf jeden Fall, dass die Anbindung sehr stark ist. Und das habe ich in anderen Bereichen. Logitech ist für mich leider, ich habe die Maus von denen, bin super happy damit. Aber die Logitech Cam ist für HomeKit.
Im Smart Home-Bereich sind sie etwas schwächer aufgestellt, kann man ehrlich sagen. Ja.
Das ist also
fürchterlich. Sonst sind sie top. Also alles in Richtung Gaming, als auch Webcams oder sonst was. Top, top, top. Aber Smart Home geht bei denen nicht.
Die Logitech Cam ist nicht schlecht. Also ich sag mal, wenn die installiert ist und man hat es hinbekommen, ist die super. Bloß du, also dieser Installationsprozess ist wirklich für die Katz. Ich habe hier 3 Cams liegen von Kunden, die haben die gekauft, haben gesagt, die sind kaputt, Joel. Mein Mitarbeiter hier, der hat versucht, die in Gang zu setzen. Mit der einen hat er es hingekriegt, dann hat er die nochmal resettet, danach konnte er die nicht mehr verbinden. Das ist so willkürlich, wann die funktionieren im HomeKit und wann nicht. Meistens gehen die nur über die eigene App von Logitech und nicht im HomeKit. Also hier, sage ich mal, da muss man sehr genau hingucken. Und es gibt ja auch andere, da habe ich auch immer wieder mit Kundengespräche drüber, die sagen zum Beispiel, ja, ich hole mir Smart Home IP, nee, wie heißen die nochmal? Es gibt ja so Firmen, die da so ein ganzes Portfolio abdecken. Gab es ja auch von Energy oder so, glaube ich.
Ja, Energy, Bosch.
Genau.
Ich glaube auch Arlo.
Ja, also es gibt da, sag ich mal, so
Nest, Companies,
die bieten quasi alles aus einer Hand an.
Ja.
Und die Problematik natürlich mit alles aus, also der Vorteil alles aus einer Hand ist, du musst dich eigentlich nicht groß drum kümmern im ersten Moment. Bloß du hast natürlich das Problem, dass wir, glaube ich, im Moment, da bin ich mir nicht ganz sicher, da kannst du mich gerne berichtigen, bei Philips sehen, Philips Hue, ist, die haben ja auch ein Riesenportfolio, aber in der Form soll Philips Hue doch nicht so weitergeführt werden, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Zumindest ist mir bekannt, dass Philips Hue ja die Lightstrips, die LED-Glühbirnen, als auch den Play führt, mit ihrer eigenen Bridge, wo ich ehrlich sagen muss, das finde ich etwas schwerfällig.
Ja.
Alleine, wenn man jedes Mal zum Router rennen muss, nur um es wirklich zu koppeln oder irgendwas einzustellen manchmal.
Ja.
Aber ja, grundsätzlich finde ich die Software von denen eigentlich gut gemacht. Ich finde es nur besser, wenn sie das auch noch in HomeKit integrieren könnten, sodass es wirklich in der Apple Home App direkt verfügbar ist, sei es jetzt Szenen, Lichtsteuerung, also sei es Helligkeit oder auch Farben.
Das ist ja auch genau das Thema, was, um den Gedanken vielleicht auch noch zu Ende zu führen. A, wenn du auf solche Firmen setzt, sag ich mal, die ihr eigenes Portfolio haben und sagst, ich kaufe mir alles von Energy oder alles von Home Smart IP oder wie die alle heißen, dann setzt du natürlich darauf, dass diese Firma ihr Produkt entsprechend weiterentwickelt. Und die Gefahr, die in diesem Bereich, der noch sehr, sehr jung ist, besteht, ist, dass diese Firmen aufgekauft werden, dass es auf einmal eine Neuausrichtung gibt, die vielleicht den Bereich nicht mehr so stark in den Vordergrund lenkt. Und dann hat man das Problem, dass man quasi ein komplettes Portfolio hat, was möglicherweise nicht mehr weiterentwickelt wird. Und da macht es meiner Meinung nach Sinn, sich so nah wie möglich an Apple zu orientieren, weil das natürlich die zuverlässigste Variante ist, langfristig dafür softwaremäßig eine Weiterentwicklung und einen Support natürlich auch zu haben.
Ja, man ist es ja von Apple auch gewohnt, dass sie ihre Software sehr gut warten und das auch lange zur Verfügung stellen. Bei den iPhones oftmals sogar bis zu 5 Jahre.
Ja. Und dazu muss auch noch gesagt werden, das hatte ich ja auch in dem Video zu der Eve Cam so ein bisschen vorgestellt, dass man bedenken muss, und das kann jeder, sag ich mal, auch der so ein bisschen im Smart-Home-Bereich am Start ist, mal für sich überprüfen, wenn man solche Bridges benutzt, wo die teilweise in der Weltgeschichte rumfunken, ist wirklich erschreckend. Auch teilweise, was die Verschlüsselung angeht, wo man nicht erwarten würde von teilweise führenden Herstellern, was da für Basisverschlüsselungen verwendet werden, also HTTP oder HTTPS teilweise durcheinander. Und dann geht ein Befehl für Licht an und aus einmal durch die Weltgeschichte. Das mag erstmal nicht so viel sein, aber ich finde, Smart Home ist ein Bereich, den man unterschätzt, was an Informationen da nach außen gehen kann.
Nee, genau aus diesem Grund finde ich den Ansatz von Apple mit dem Apple TV als im Endeffekt Kontrollzentrum fürs gesamte Haus auch sehr intelligent, sodass wirklich alles, was wirklich hier im Haus verarbeitet werden soll, auch auf dem Gerät intern ausgeführt wird und nicht extra noch über Software geregelt wird, beziehungsweise über Internetverbindung.
100%. Und dazu kommt das, was vielleicht das Ganze immer wieder torpediert für viele, dass man dann sagt, viele andere können schon die und die Funktion. Also wir haben zum Beispiel bei HomeKit sicherlich lange darauf gewartet, dass Personenerkennung kommt, dass diverse Funktionen, die bei anderen Herstellern schon Standard sind, bei Apple noch nicht da sind. Aber das ist halt, sag ich mal, der Entwicklungsschritt, den Apple hinterher ist, um das Ganze wirklich ganzheitlich aufzubauen und eine maximale Sicherheit zur Verfügung zu stellen. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal in einem der Joker News Extended gesagt, als wir oder als ich bei Eve in München war, mit einem Mitarbeiter von HomeKit, von Apple HomeKit, der uns gezeigt hat, was für ein Prozess stattfindet, wenn quasi ein Befehl ausgeführt wird, was die Verschlüsselung angeht, warum es teilweise dann länger dauert als jetzt bei Philips oder wo auch immer, sage ich mal, ein paar Hundertstel Sekunden. Dann liegt das einfach daran, dass dieses Sicherheitskonzept extrem stark ist. Und das darf man nicht vergessen.
Und das würde ich auch jederzeit mehr in Kauf nehmen, als beispielsweise die Daten wegzugeben.
100%. Auf jeden Fall. Das sehe ich genauso. Also in dem Bereich kann vielleicht auch jeder der Zuhörer mal bei sich zu Hause schauen, was da alles so funkt. Ich habe das auch in dem Video darunter verlinkt. Es gibt von von der Universität in Princeton, glaube ich, ein Tool, Lot Inspector oder so heißt das. Das funktioniert, glaube ich, nicht auf Catalina, zumindest aktuell Stand, aber auf Mojave. Dort könnt ihr einfach das Netzwerk quasi mal routen, einfach was rein und raus geht und überprüfen, wo quasi überall hingefunkt wird und vielleicht daraufhin euer HomeKit-Setup ein bisschen aktualisieren beziehungsweise auch ein bisschen sicherer machen.
Oder kann auch jeder überdenken.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, das vielleicht zum Thema HomeKit. Jetzt kann ich aber diese Joker News Extended Folge nicht gehen lassen, ohne dass wir vielleicht nochmal über das iPhone der Zukunft sprechen. Das iPhone 12. Ja, das iPhone 12 oder 12 Pro oder 12 Pro Max. Hast du diese Übersicht gesehen, wo man die Größenvergleich, den Größenvergleich bei Mac Rumors?
Ja, habe ich gesehen.
Das ist ja heftig, das iPhone 12, wie klein das wird.
Das ist, ja, was heißt klein? Es ist schon recht groß in der Hinsicht.
Das Display ist groß, weil es vollflächig ist.
Ja.
Aber der Body ist kleiner als das iPhone SE. Und ich habe das iPhone SE, das aktuelle meine ich jetzt, iPhone SE 2, das habe ich ja eine Zeit lang hier genutzt, um es auszuprobieren. Und ich habe die Größe unfassbar gefeiert.
Einen größeren Body braucht man ja grundsätzlich auch überhaupt nicht. Das Wichtigste ist ja für den Benutzer letztlich das Display.
Ja.
Weil er damit wirklich tagtäglich interagiert.
Das heißt, ich würde quasi von einem 6, was haben wir jetzt? 6,7, ne?
6,7 ist, glaube ich, das Größte.
Oh, ja, auf 5,4 runtergehen. Was natürlich schon krass ist, aber ich fand es sehr, sehr angenehm und ich habe mir hatte neulich noch mal das erste iPhone in der Hand, das 2G. Das ist ja noch viel kleiner. Es ist krass, wie groß einem das damals gewirkt hat und wie klein das eigentlich jetzt in dieser heutigen Zeit ist.
Ich glaube, wir beide hatten eine gewisse Retrophase. Ich mit meinem iPod Touch 3G, wo ich wirklich alles noch mal angeschaut habe, wie sie alles gestaltet haben. Einfach aus dem Grund, dass es mein erstes Apple-Gerät war.
Krass,
ja. Und ich wirklich in diese Thematik mich eingefügt habe dann letztlich.
Ja, dieses Jahr wird auf jeden Fall ein bisschen retro, das kann man nicht anders sagen, auch was das Design natürlich angeht. Viele können ja noch mal kurz so ein bisschen auf die möglichen Features eingehen, wo auch so ein bisschen Neuigkeiten zu gibt. Einmal hatten wir letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass im Slow-Motion Videoaufnahme man bis zu 240 FPS möglicherweise bekommen
kann. Mit
4K-Auflösung. 120-Hertz-Display ist nach wie vor ein Wackelkandidat. Da weiß man nicht, ob es kommt oder nicht. Das müssen wir wirklich abwarten. Muss man einfach drauf hoffen, 100%. Und Arbeitsspeicher soll bei den Pro-Modellen auf 6 GB gehen, was krass ist. Im Zusammenspiel mit dem A14-Chip.
Wir beim iPad Pro ja derzeit auch schon, zumindest beim 2020-Modell.
Absolut. Und dann musst du bedenken, der A14-Chip, der hat, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich glaube, die wechseln von 8 Milliarden Transistoren auf 15 Milliarden. Mhm. Was das für ein Geschwindigkeitszuwachs sein muss. Das ist heftig.
Das ist ja immer auch der Wechsel von der Architekturstufe.
Ja.
Weil es wird ja auch spekuliert, dass sie von 7 Nanometer auf 5 Nanometer umsteigen werden beim A14-Chip und in Zukunft vielleicht sogar 3 Nanometer, was dann wirklich sehr, sehr extrem ist.
Wenn du da gehst du jetzt aber wieder sehr weit in die Zukunft.
Das ist.
Ich sag mal, in der nahen Zukunft, wenn man den A14-Chip mit 6 GB RAM kriegt, was das bedeutet allein für LiDAR-Sensor beziehungsweise neue Funktionen mit Augmented Reality, das ist krass. Gleichzeitig kriegen wir dann wahrscheinlich, wie in der letzten Joker News Extended Folge besprochen, kein Ladestecker beziehungsweise keine EarPods, aber dafür einen höheren Preis.
Ja, wollte ich auch gerade ansprechen.
Das soll ja zumindest den Gerüchten zufolge mit OLED zu tun haben, dass die alle OLED
als auch 5G, genau.
Ja, also das ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt der große Überblick für die 12er-Modelle, ne? Oder hast du noch was?
Ja, zur Referenz, es gibt anscheinend auch neue Kameramodelle von Canon. Die EOS R6 und R5. Die R5 hat eine Kapazität von 8K-Auflösung mit 30 Frames per Second, RAW mit C-Log-Format und 4K mit 120 Frames per Second. Wenn man sich das mal reinzieht, im Gegensatz zum iPhone 12, was ja dann die Kapazität haben soll mit 4K und 240 Frames per Second,
heftig,
dann muss man sich das mal wirklich zum Munde führen,
so, das ist
was
krass.
Das bedeuten kann. Auch in der zukünftigen Entwicklung für den Fotobereich als auch Videobereich.
Das heißt, also die, und diese Kamera, die du gerade ansprichst, die ja gerade neu rauskommt, die kostet 4.000 Euro oder so, ne?
4.400, genau.
Ohne Objektiv.
Ohne Objektiv, nur der Body. Wobei die Kamera mit dem Body IBIS-Stabilisierung hat, also In-Body-System. Heißt, die haben auch so eine recht gute Stabilisierung, wobei die iPhones ja das auch haben. Zumindest in abgeschwächter Form.
Auf jeden Fall. Also das ist schon, ich meine, jetzt musst du noch mal berechnen, dass die Kamera wieder dieses Jahr ein fettes Upgrade kriegt, vielleicht auch mit Dingen, von denen wir noch gar nichts wissen.
Ja.
Krass. Ja, heftig. Vielleicht drehen wir alle unsere Videos in Zukunft nur mit einem iPhone.
Das wäre, glaube ich, auch der Wunsch von Apple. Man sieht ja auch in den gut produzierten Werbespots von denen, teilweise auch in den Videos, welche teilweise Künstler als auch Fotografen als auch Videografen herstellen, was für eine Kapazität die iPhones derzeit auch schon haben mit entsprechender zusätzlicher Hardware.
Ja, ich würde schon sagen, es ist noch am Anfang, weil du natürlich mit einer Canon deutlich mehr Möglichkeiten hast und auch, sag ich mal, was Speicher angeht, natürlich bist du bei den iPhones begrenzt, es sei denn, du nimmst das Größte, was geht.
Natürlich, aber im Privatbereich ist es natürlich immer die beste Kamera, welche man mit sich trägt.
Ja.
Und dementsprechend ist das natürlich ein großartiger Schritt, besonders für Apple in dem Videobereich als auch Fotografiebereich.
Ja. Kommen wir, denke ich, auf jeden Fall so abschließend vielleicht noch zum Ende hin. Auf Apple TV Plus ist ja Greyhound gestartet. Ich habe irgendwie gelesen, dass Apple TV abgestürzt ist dabei oder dass es irgendwie Serverprobleme gab.
Es gab in letzter Zeit öfter iCloud-Probleme, das weiß ich zumindest von den Servern her. Mhm. Aber Greyhound soll von Apple auch sehr gut promoted sein und soll auch anscheinend dieser wirkliche Durchbruch sein für die Filme auf dem Apple TV.
Die haben ja auch noch von irgendeinem Film mit Will Smith eingekauft, ne?
Genau.
Die geben richtig Geld aus jetzt, ne?
Ja, sie produzieren halt sehr viel Original-Content, was Netflix ja schon über Jahre hinweg gemacht hat.
Mhm.
Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Apple mit dem Budget, was sie eben derzeit auch noch haben, dass sie das auch sehr gut aufholen können, indem sie nicht unbedingt allzu viel produzieren, wie Netflix eben, aber dann zumindest auf Qualität setzen, was ich natürlich dann mehr bevorzuge.
Auf jeden Fall. Ich werde mir auf jeden Fall am Wochenende mal Greyhound reinziehen. Den können wir ja schon gucken,
ne? Auf jeden Fall auch, ja. Den kann man auch schon gucken.
Und dann können wir in der nächsten Joker News Extended Folge mal eine kleine Kritik äußern. Gut, ich würde sagen, das ist ein Wrap-up für die Joker News Extended dieser Woche. Wenn euch das Ganze gefällt, wenn ihr uns regelmäßig zuhört, dann hinterlasst doch gerne Bewertungen auf Apple Podcast beziehungsweise auf allen anderen Plattformen, wo man uns hören kann. Dann würde ich sagen, ein schönes Wochenende, lieber Benjamin. Schön, dass du am Start warst.
Keine Ursache.
Und bis nächstes Wochenende.
Schönes Wochenende.
Ciao.